Meine Kinder haben heute unbedingt am Abend noch mal in die Celebration kommen wegen dem Comedy. Aber ich denke, sie heute, das ist natürlich ein guter Grund zum Kommen, aber ich glaube, ein Grund auch, wieso dass heute ganz viele Leute gekommen sind, das ist natürlich wegen mir. Nein, wegen mir. Ja, genau. Nein. Also genau. Wir haben wirklich einen Special Ehrengast. Und ich denke, die allermeisten kennen ihn. Während du ihn noch nicht kennst, dann lernst du ihn natürlich heute am Abend kennen. Und geben wir einen tosenden, herzlichen, stampfenden Applaus unserem Poppy oder Andreas Poppart. Wir kennen uns seit Gesundheit.
Wow, gerade raus, könnt ihr den rausbringen? Pfui, so etwas.
Nächstenliebe ist immer deine Stärke.
Ja, dann habe ich sicher das größte Wachstumspotenzial.
Ja, wie immer. Also, wir müssen uns fokussieren. Wir kennen uns schon viele Jahre. Du bist jahrelang da im ICF Chur gewesen. Und Bobby, so spontan so die Frage, du bist jetzt nicht mehr da im Bündnerland. Was ist das, was du am meisten vermisst?
Am meisten?
Im Bündnerland, ja. Und jetzt. Nicht manipulieren, vielleicht ist es auch.
Also, Müs. Ich bin heute bei Freunden auf Besuch gewesen, Hugo und Ursina. Die haben so eine Grillade gemacht. Ich vermisse wirklich ein paar Freunde sehr. Aber das muss man jetzt nicht breitschlagen, weil ich bin nicht so wahnsinnig emotional in diesen Sachen. Und dann hat die Katze Müsse gebracht. Die will das irgendwie, dass man das feiert. Die bringt immer Müsse. Sie hat mir gesagt, sie war letztens im Besuchtag und die Katze hat in der Zeit, wo der Besuchtag war, 6 Müsse gebracht. Und nicht immer wieder die gleiche, sondern wirklich 6 Müsse. Also, Müsse vermisse ich nicht. Aber schon ein paar Leute, die es schwer gemacht haben, zum wegzügeln. Ja. Und auch schon Chile, also Community, wo ich merke, das ist schon etwas. Eben, Chile hat immer so zwei Seiten. Die eine ist hässlich und die andere ist ein bisschen weniger hässlich. Aber wir merken eigentlich, dass wir Chile brauchen. Ohne Chile geht es nicht. Egal, wie hässlich die Brut auch manchmal aussieht. Sondern Chile ist das, was uns die Community, wo Glauben in mir weckt. Also ich kann Glauben nicht einfach nur in mir selber wecken, sondern ich kann Glauben in euch wecken und ihr in mir, weil wir zusammen sind. Darum braucht es eben die Gemeinschaft in irgendeiner Form, wie auch immer die aussieht.
Das war deine Predigt. Ja, danke.
Das ist sie. Mega. Sie können da raufkommen.
Das war gewaltig, oder? Genau, danke vielmals. Papi, du reist ja sehr weit in der Welt rum, kann man das so sagen?
Nicht mehr.
Ja, genau. Ich weiß nicht mehr, wie das geht.
Wie
auch immer. Genau.
Ich muss morgen auf Berlin, morgen um 5 Uhr. Grundsätzlich, ich weiß nicht, wie das geht.
Du siehst vieles, erlebst vieles. So in 20 Sekunden. Was ist so das, was dich so am meisten freut? Wenn du einfach so. Was du bei den Christen erlebst. 20 Sekunden.
Am meisten freut es mich, dass wir in einem Zerbruch drin sind, wo ganz viele ein bisschen ohnmächtig werden. Und ich glaube, in diesen Ohnmachtsmomenten, das ist der Moment, wo Gott mächtig werden kann. Und ich hoffe wirklich, das ist ein Gebet von mir, dass wir als Christen und Christinnen aufwachen und realisieren, dass das die Chance von unserem Leben ist, von diesem Jahrhundert, um uns neu ausstrecken, persönlich nach Gott und neu ausstrecken nach neuen Formen, wie er will, dass wir Kirche spielen und Community leben und ihn erfahrbar machen. Ich glaube, das ist unsere Chance, um einfach neu denken, neu glauben, eine neue Kirche bauen.
Nach diesen sehr, sehr positiven Gedanken kommt die Frage, in 20 Sekunden, gibt es etwas, was dich in der Christenheit nervt?
Ja, es ist für mich, wo jetzt das Ganze angefangen hat mit dieser Krise, hat es mich genervt, dass ich eigentlich um mich herum nur Verschwörungsleute habe. Ich verstand, dass man nicht alles gut findet, aber Verschwörungsleute und Angstleute und man predigt ja immer auf den Minimumfaktor. Alle, die sagen, ihr müsst keine Angst haben, da ist eine tiefe Angst da drin, darum musst du das immer so laut sagen. Aber das sind lauter die Angstbotschaften und Endzeit und all das kommt dann einmal und da möchte ich niemanden ins Nächte retten. Aber meine Dings ist doch genau für das, hat doch Gott Kirche geschaffen, genau für die Dunkelheit hat er doch Licht in die Welt hineinträgt. Also wenn nicht jetzt, wäre es Zeit zum Aufstehen und Licht sein. Darum habe ich das Büchlein da habe ich geschrieben. Mit
das ist vor 3 Jahren geschrieben, gell? Ist das richtig?
In einer Woche haben wir das mit etwa 17 Freunden haben wir einfach das Buch rausgehauen zum Thema Hoffnung. Leute, die eben nicht eine billige Hoffnung, eine erlebte Hoffnung, sondern Leute, die Krisenzeiten erlebt haben, die Sachen verloren haben, loslassen müssen und sagen, Gott ist immer noch meine Hoffnung oder mehr denn je. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt in dieser Zeit ein Zeichen setzen als Kirche und sagen, genau jetzt sind wir da, genau jetzt sind wir Licht. Genau jetzt predigen wir nicht Angst, sondern Hoffnung. Genau jetzt kommt unsere Versöhnung. Heute Morgen, wo du gesagt hast, heute kommt Versöhnung. Das sind unsere Botschaften, die die Welt doch jetzt hören muss. Mhm. Und nicht, dass wir jetzt auch noch am WC-Papier nachjägeln, weil wir wollen unser Füdli retten, wie alle anderen auch. Sondern sagen, nein, jetzt ist die Zeit für Hoffnung. Und wenn die Welt geht, gehen wir auch. Das ist doch super.
Bob, das war mein Job, die Bücher anzuzeigen. Ja, das du kannst du. Leicht sagen, es ist schön bei dir. Ich habe es eben nicht geschrieben, aber ich habe es gesehen, sehr gut. Also, der Titel hier, Unfertig, ist wirklich, das ist ein Weltklasse-Titel. Also, ganz bescheiden, ist ein Weltklasse-Titel. Unfertig, das allein ist einfach gewaltig. Und neuländisch, ein Satz dazu, Bobby, es ist dein Buch.
Ja, einfach, es muss Amen, weit genau, werden. Ja. Nein, weit werden. Es muss weit werden. Weit werden. Wir sind viel zu eng und zu engstirnig und das ist so anstrengend. Ich wünsche mir, dass einfach das Leben weit wird. Anina hat heute, glaube ich, du hast weit gesagt. Oder irgendjemand von euch hat über weit werden. Marian hat über weit werden. Genau, das ist einfach schön. Weit ist doch schön. Es wird doch niemand einfach so eine enge Anstrengung. Und wir sind manchmal so eng. Ich habe wirklich Freude, hier zu sein. Einfach, dass ich es gerade sage, die einen haben das Gefühl, der hat ja wieder das Gleiche an wie gestern. Ich habe gemerkt, ich muss das einmal sagen, wenn ich an einem Ort zweimal bin. Weil wenn ich nur irgendwo einen Tag bin, kommt es überhaupt nicht darauf an. Aber wenn ich zweimal komme, dann sehen die, der hat das Gleiche an. Aber es ist eben, ich habe einfach etwa 5-6 Mal das Shirt gepostet und 3 Mal die Hose, dann muss ich nicht mehr überlegen, was ich die ganze Zeit anlegen muss. Und darum sehe ich immer gleich aus. Einfach, das ist das. Stinken tue ich auch, aber das hat nichts mit dem zu tun, ich habe Kleider schon gewechselt. Das sind einfach normale körperliche Ausdünstungen, nachdem dass man ein feines Schweinrippli gegessen hat heute. Ja. Aber darum ist es auch gut, sind wir ein bisschen auf Distanz. Ich habe Freude, hier zu sein. Und ich bin dankbar für 20 Jahre. Jetzt dreht man das Ding wirklich. Es also ist ja wirklich einfach, weil ich gerührt bin. Ich bin dankbar um die 20 Jahre ICF, weil ich etwa, glaube ich, 14 Jahre ein Teil davon hat dürfen sein. Und es geht ja auch nicht darum, dass wir immer nur lebenslange Gefäße bedienen, sondern es geht darum, dass wir miteinander unterwegs sind. Das ist für mich Leben. Dass die Zeit, die wir haben, dass wir die miteinander geniessen und dass wir die ineinander investieren und nicht einfach ineinander vorbeileben. Und mein Credo ist immer, wir sind ja nicht einfach, ich bin nicht einfach der Bobby, sondern ich bin die Summe aller Teile, die ihr in mich investiert habt. All die Begegnungen, all die Sätze, all die Sachen, die mich geschliffen haben, manchmal angenehm, manchmal sehr unangenehm, manchmal verletzend, manchmal sehr befreiend, weil vielleicht einmal ein Schlag kommt, wo etwas wegfällt und du merkst, ich muss das als Bobby gar nicht mittragen. Sondern das ist weg. Ich bin wirklich dankbar um alles, was ihr in mein Leben investiert habt. Grüße auch die Zeit im Leitungsteam, wo wir zusammen unterwegs sind. Es hat mich zum Bobby gemacht, wo ich jetzt bin. Oder mein Papa sitzt da. Ich meine, so viel, wie ihr in mich investiert habt, hat wahrscheinlich niemand investiert. Und ich bin einfach dankbar, Papa, für alles, was du und Mama in mich investiert haben, in mein Leben. Weil das ist das, was ich jetzt bin. Ich bin die Summe von all den Sachen, wo Menschen bereit waren, sich in mich zu verschenken. Vielfach sehr liebevoll, manchmal eben auch anders. Aber auch das hat mich zu dem gemacht, wo ich bin. Und ich will vieles von dem nicht missen, auch wenn es vielleicht nicht immer nur hilfreich war für mich. Letztendlich ist es hilfreich gewesen. Kommen wir da draus? Es ist ein Geschenk, wenn man unterwegs sein kann mit Menschen. Und darum ist es mir auch nicht so einfach gefallen, zum Weggehen. Also ich bin dann mit meinem breiten Bündnerdeutsch ja nicht so gut angekommen jetzt im Zürich-Unterland. Das muss man... Ich bin auch da oben immer der Ausländer gewesen. Das ist übrigens, ich werde diskriminiert wegen meinem Dialekt. Ja? Oh, ja. Kennt das sonst noch jemand? Ja? Emanuel? Nein, ich werde diskriminiert wegen meinem Dialekt. Jetzt bin ich doch... Irgendwo ist das hergekommen, noch der Ostschweizer Dialekt. Und da oben da ist mir das schon aufgefallen, dass ich nicht ganz so bin wie andere Kinder. Und jetzt im Zürich-Unterland ist das auch wieder passiert. Wenn da Leute, ich wohne in Wiel, Zürich, das fördert es ja auch nicht, weil es ist nicht einmal das richtige Wiel, es ist das Wiel, Zürich, nicht das Wiel, St. Gallen. Da wohne ich in Wiel, Zürich und Leute einen Handwerker an und sagen, hey, ich brauche Hilfe, hast du mir einen Tipp? Und sagt, oh, sorry, da bist du voll falsch. Wir sind doch nicht Wiel, St. Gallen, wir sind doch Wiel, Zürich. Und ich sage, ja. Nur wegen dem Dialekt hat er gesagt, ich sage falsch. Das finde ich noch frech. Ich sage, ich wohne in Wiel, Zürich. ich wohne. Er hat auch gesagt, du bist falsch. Und letztens ist eine Velogruppe bei unserem Haus vorbei, so alte Peppels, alle mit E-Bikes, die sind den Bodensee aufgesäuerlet. Die sind aus der Nordostschweiz gekommen und die fahren in unserem Haus vorbei. Dann haben sie nicht mehr gewusst, wo durch. Dann gefragt, geht es da? Und hat so einen, irgendeinen Namen hinter Deutschland da gesagt, geht es da durch? Und ich habe gesagt, da, das ist jetzt gerade ein bisschen überfragt. Dann ruft der Hinterspeppel zu anderen Führern, oh, den müsst ihr nicht fragen, der schnurrt ja wie mir. Finde ich jetzt irgendwie noch frech. Findet ihr es auch frech, dass ihr so laut lacht? Nein, das könnte man auch ein bisschen dezenter feiern. Das ist jetzt nicht nötig, um sie so rauszuhängen. Wirklich. Dann verschliesse ich mich dann auch wieder ein bisschen. Weißt du, so nicht so ehrlich sein. Auf jeden Fall ja, bin ich dann eben weggezügelt. Und wie sich im Kreuz gesagt hat, hat es ein bisschen, es ist ein bisschen schmerzhaft, um Leute zurückzulassen. Weil das ist ja, das Gebäude da, die Glaskuppel, ist mir nicht ins Herz gewachsen. Aber Menschen, die man zurücklässt, das sind Sachen, die immer ein bisschen wehtun. Und es hat mit dem Thema Waymaker zu tun, weil es ist das, was Gott spürt etwas vor. Und ich als alter Bäppel kann euren Jungen jetzt einfach sagen, lauft einfach mit. Zeugt einfach mit, wenn ihr spürt, dass Gott etwas vorspürt im Leben. Wir müssen ja nicht im Leben den Kopf ausschalten grundsätzlich. Gott hat uns ja einen Verstand gegeben zum Denken. Manchmal tun wir viel zu wenig den benutzen. Aber grundsätzlich, wenn Gott etwas vorgibt, ist es für mich schon so, Jesus, da denke ich nicht mehr viel, da spüre ich einfach ein in das, was du an Epheser 2,10 an diesen guten Werk vorbereitet hast. Weil da möchte ich mitlaufen. Das möchte ich miterleben. Ich möchte eigentlich immer dort sein, wo Gott seinen Segen runterlässt. Und nicht an dem Segen vorbeilaufen, den er eigentlich für mich vorbereitet hat. Und wir haben gespürt, nach 14 Jahren Bündnerland, jetzt geht es auf Zürich. Und ich habe immer gesagt, Gott, du kannst überall hin mit mir. Ich gehe auf Mogadischu, auf Nordkorea, aber Zürich nicht. Und Gott sagt, okay, Zürich. Das ist mir irgendwann so. Es ist jetzt gut. Es ist ja nicht so, dass wir leiden dort. Wir haben es ja schön. Amen. Ja, aber es kostet ein bisschen etwas. Und was uns geholfen hat in der Zeit, wo wir so entschieden haben, hey, sollen wir nicht einfach gleich da bleiben, ist der Bibelvers gekommen, kannst du mir den inhauen, aus Jesaja, wo es heisst, denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Man, der hat mich einfach geflasht, wo man denkt, hey, nein, wir können nicht gehen, das kostet uns zu viel. Kommt einfach so eine Zusage, wo ich merke, wow, Ich bin mit euch, ich will meinen Frieden mit euch mitgehen und eigentlich ohne den Frieden will ich nie sein. Also ich will nicht an einem Ort sein, wo Gott sagt, ich habe den eigentlich nicht für dich vorbereitet und ich spüre, eigentlich ist kein Frieden, aber ich bin dort, wo ich will. Ich will eigentlich dort sein, wo der Frieden von Gott auf meinem Leben liegt und wo die Freude auch aufkommt. Und da haben wir manchmal ein komisches Gottesbild, wenn wir so Waymaker, so einen Wegvorbereiter hören. Ich glaube, wir strugglen meistens, wir Menschen strugglen mit unserem Glauben meistens nicht an irgendwelche Sachen da aussen, sondern wir strugglen mit unserem eigenen Gottesbild. Also das Gefährlichste für unseren Glauben ist ein einseitiges oder ein schräges Gottesbild. Um Himmels Willen, bleibe nicht irgendwo in eurem Teenager-Glauben-Gottesbild sitzen. Tünt Gott neu entdecken, immer wieder. Suchen nach Sachen, wo ihr merkt, Gott, so habe ich dich noch nie erlebt. Suchen aktiv nach dem Gott in eurem Leben und begnügen euch nicht mit, ich habe vor 17 Jahren mit 7 Mal betet, dass Jesus mir irgendwie, wenn ich einen Zahn unter das Kreuzchen lege, einen Sugus anlegt und dann sind 2 dort gelegen. Juhu, Gott gibt's. Spoiler, das war die Mama, vergiss das mit Gott. Also ihr dürft nicht in dem Teenager-Ding, sorry, ich will es euch nicht kaputt machen, aber ich will euch, ja, habe ich jetzt, mal ich will es euch kaputt machen. Suchen nach Gott im Leben und bleiben an dem dran. Bleiben an dem dran, dass Gott sich euch immer wieder neu zeigen darf. Neu offenbart. Auf eine ganz neue Art und Weise. Wir haben die falsche Gottesvorstellung, dass er uns manchmal den Weg ebnet, weil wir vielleicht die Psalmen von David lesen, wo er sagt, strecke alle meine Feinde nieder, Gott, und all das Zeug. Das sind seelische Sachen. Das sind nicht biblische Wahrheiten, die David raushaut. Das sind seine Songs. Wie manchmal unsere Leute heute auch Songs schreiben, wo du denkst, ja, die kannst du singen, aber eigentlich sind sie gar nicht wahr. Ich glaube, wir haben so ein Gottesbild, wo man manchmal das Gefühl haben, er tut uns den ganzen Weg ebnen. Waymaker, das Wort. Er ist so ein Wegbereiter. Er tut auch die ganzen Bäume von uns cutten und wir können durch die Schneisen durchlaufen. Und das ist einfach nicht immer der Fall. Wir haben es gehört von der Maria heute Morgen. Die Tochter stirbt. Man betet um Heilung und die Tochter stirbt. Das ist vielleicht etwas, wo dein Gottesbild zu tiefst crashen lässt, weil du sagst, ich habe gemeint, wenn ich bete, dann kommt Gott und hilft. Und das sind einfach die Gottesbilder, die uns nicht helfen. Da ist ein Gott, der eingreifen kann. Da ist ein Gott, der mächtig ist, dein ganzes Leben von heute auf morgen auf den Kopf stellen. Da ist ein Gott, der heilen kann. Da ist ein Gott, der in deine tiefsten Sehnsucht und Nöte ein Wort reinreden kann und es wird hell. Da ist ein Gott, der deine Beziehung von heute auf morgen verändern kann. Manchmal hat es aber auch damit zu, dass du vielleicht an deiner Beziehung müsstest arbeiten. Und darum ist es vielleicht nicht Gott, der einfach nur Schnips macht und dann ist wieder alles gut. Es gibt einen Bibelvers, also mir sage ich, kannst du mir einen zweiten geben? So spricht der Herr, der einen Weg durchs Meer bahnt, einen Pfad durch gewaltige Wasser. Es ist mir so, dass, als ich das gelesen habe, ist mir das Bild gekommen. Wir beten immer, dass Gott das Meer weghebt. Wir beten, dass das Meer nicht mehr existiert, aber das Meer existiert noch und es ist genau gleich bedrohlich wie vorher. Nur ist es eben der Weg, wo wir durchs Meer gehen müssen. Oder wir müssen durch die Sachen durchgehen und nicht Gott nimmt sie weg. Ich weiss ja nicht, wie das war, aber wenn du durch ein trockengelegtes Meer laufst, ist das eher bedrohlich wahrscheinlich. Weil du denkst, sieh nochmal, kommt das nicht irgendwann zurück? Also, das ist vielleicht auch noch anstrengend, durch das Meer durchzulaufen. Weil du denkst, jeder Schritt ist beängstigend. Und ich glaube, dass wir im Leben müssen lernen, dass eben nicht Gott der ist, der immer das Meer weglupft, sondern der, der mit uns ist, wenn wir durchs Meer laufen. Die ganze Bibel ist voll von so Geschichten. Und Josef, der Berufung hat, um ein ganzes Volk retten und all diese Sachen, der ist am Schluss in den Brunnen gelandet und in der Karawane als Gefangener und im Gefängnis. Der hat durch all das Zeug durch müssen. Er muss eben durchs Meer durch die Wogen, durch die Wellen. Und Paulus schreibt, was der alles erlitten hat, mit Schiffbruch und allem. Unsere Gebete sind immer, oh, es stürmt, Jesus, rette mein Schiff. Nein, er ist voll in den Schiffbruch rein. Er ist durch die Stürme durch. Er ist eben durch und hat können erzählen, was für einen grossen Gott habe ich, der mich in der Hand genommen hat und durch die Sachen geführt hat. Und es war viel Leid und Schmerz. Es ist nicht das Meer, das verschwunden ist, sondern die Menschen sind immer wieder, durch das Meer durch, einen Weg durchs Meer bahnt. Und Daniel in der Löwengrube. Unser Gebet ist auch immer, ich will nicht in die Löwengrube, wo jetzt so nächste Woche auf mich wartet. Und Gott sagt, sie wird kommen. Aber ich bin mit dir. Ich bahne meinen Weg mit dir durch genau die Grube. Und du sagst, ich im Himmel, ich will nicht in den Feuerofen, Daniels Freunde in der Bibel. Und Gott sagt, er wird kommen. Aber ich bin mit dir genau in dem Ofen. Ich gehe mit dir da durch. Und meine Frage an dich ist, wo sagst du vielleicht im Moment, hey, ich bin falsch im Betten? Das ist okay, bei Gott dürfen wir falsch beten, das vertreibt er. Aber vielleicht, wo du merkst, ich bin aus einem falschen Gottesbild aus, habe ich das Gefühl, er muss mir den Weg ebnen die ganze Zeit. Und die gefährlichen Meer verschwinden lassen. Und wo wäre es vielleicht traurig, wenn du sagst, hey, eigentlich, Gott möchte ich einfach, dass du mit mir bist. Egal, ob das Meer da ist oder nicht, aber dass du mit mir bist und mich an der Hand nimmst. Können wir kurz nehmen eine halbe Minute, eine Minute, um überlegen, gibt es eine Situation im Leben, wo du sagst, hey, eigentlich überlege ich in die falsche Richtung. Ich möchte eigentlich, anstatt das Meer wegbeten, möchte ich Gott in das Meer reinbeten. Ich möchte mit ihm jetzt in dem Meer sein, die Beziehung, die mir wehtut, die Situation, die mir wehtut, der Schmerz, den ich hier habe, das Unverständnis, das ich über meine Lebenssituation schon seit Jahren habe. Ich möchte eigentlich Gott reinbeten und nicht die Situation wegbeten. Ich möchte, dass Gott jetzt kommt und mich an der Hand nimmt und sagt, ich gehe mit dir durch das Meer. Ich bahne einen Weg gemeinsam mit dir durch die Ängste und Sorgen und Schmerzen durch. Überleg dir mal kurz, was könnte das sein in deinem Leben? In Psalm 16, 11 steht folgender Vers. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Das ist einer von meinen absoluten Lieblingsvers, weil es ist ein Grundmuster, das ich in meinem Leben haben will. Wo ich sage, Gott ist ein Gott, der immer ins Leben hineinführt. Immer. In allem. Dort, wo du in deinem Leben sagst, ich vermisse das Leben, bei mir lebt es nicht mehr, Gott ist der, der dich ins Leben hineinführen kann. Sein Weg ist nie in Tod hinein oder in Stillstand oder in eine Einsamkeit, in eine Not hinein. Sein Weg ist immer mit dir an der Hand, durchs Meer durch, ins Leben hinein. Das begeistert mich. Und das geht manchmal anders, als wir meinen. Das kann eben auch sein, wenn wir Menschen haben, die wegsterben und sagen, nein, da hätte doch Gott ein Leben schenken müssen. Letztendlich Leben ist das ewige Leben, sogar durch den Tod, durch das tiefste Meer, durch das dunkelste Meer, führt Gott ins Leben hinein. Aber er macht das auch in unserem Leben, in deiner Situation, wo du jetzt bist, möchte sagen, ich möchte Leben in dein Leben hineinreden. Darum ist es so wichtig, dass du eine Jägerin oder ein Jäger vom Leben wirst. Dass du sagst, ich jage dem nach, wo Leben bringt. Wenn in meiner Ehe, in meiner Beziehung, in meiner Freundschaft Sachen sind, die töten lässt, dann möchte ich Gott dort hinein beten, danke vielmals, dass er kann kommen und neues Leben kann hineinkommen in die Situation. Wenn du irgendwo jobmäßig total in der Seil hängst, dann musst du einfach Gott wieder dort reinbringen. Das klingt jetzt so nach einem simplen Konzept, aber wirklich, wo du merkst, es lebt nicht mehr. Such nach einem Ort, wo du wieder lebst. Wo du auflebst, wo du aufblühst. Weil das ist das tiefste Credo von Gott, sein Mantra, zum sagen, ich möchte Leben geben. Ich bin das Leben im Überfluss. Dass wir nachjagen, wo ist der Weg? Und darum, wenn wir sagen, ein Waymaker, er ist nicht einfach der, der alles ausebnet, aber ich möchte ihm nachjagen. Gott, zeig mir den Weg, wo ist das Leben? Weil ich habe es im Moment verloren. Es fühlt sich so nicht lebendig an. Und darum glaube ich auch, wir müssen aufhören, irgendwie nach grossen Berufungen zu suchen, weil wir sind ja als Menschen schon berufen. Du bist schon berufen, weil Gott dich geschaffen hat, sonst wirst du nicht auf dem Stuhl sitzen. Du hast eine grosse Berufung auf deinem Leben, weil er sagt, du bist mein geliebtes Kind. Mehr musst du gar nicht wissen. Fang doch endlich mal an, berufen leben. Und das ist, indem du dein Charisma, Charis, Geschenk von Gott anfängst zu leben und sagst, ich jage am Leben an, indem dass ich selber die Sachen anfange zu machen, immer mehr, die mich lebendig machen. Und ich fange die Sachen an zu machen, die dich lebendig machen, wenn ich es tue. Die Sachen, die brauchen wir. Und das ist eben der Waymaker. Der uns immer wieder in das hineinführt. Und ich glaube, das ist im Moment eine spannende Zeit, wo viele Leute in den Seil hängen. Das ist mir so ein Bild gekommen. Viele Leute hängen in den Seil in dieser Crisis, wo man drin ist, wo man nicht weiss, was kommt nächstes Jahr, was kommt. Die einen sind Unternehmer, viele Freunde von mir, Unternehmerfreunde, die sagen, hey, ich werde meine Firma verlieren, ich schaffe das nicht nochmal einen Monat. Das ist existenziell. Andere, die sagen, ich weiss nicht, wie ich mit diesem Projekt weitergehen kann, ich weiss nicht, wie ich in Beziehungen leben kann, ich weiss nicht, wo man mit dieser Kirche hingehen, durch so eine Zeit, und nach was machst du mit einer Kirche? Wie lebst du Kirche? Wo ja eigentlich, wenn wir Apple wären, ist ja eigentlich der Gottesdienst Celebration unser iPhone. Das ist unser High-Product, das wir raushauen. Das ist Unique Selling Point. Da sind wir sau gut und plötzlich darfst du das nicht mehr machen. Was ist denn noch Kirche, wenn wir nicht mehr iPhone verkaufen können? Das stürzt dich einmal in eine grosse Krise hinein. Dann hängst du in den Seil. Und mir ist das Bild gekommen von dem Mann in der Bibel, in Markus 2, der auch in den Seil hängt. Den Mann haben sie durchs Dach durchgelassen, weil sie ihn zu den Füßen von Jesus lassen wollten, dass er geheilt werden kann. Und das ist ganz spannend. Der Mann hängt in den Seil. Und du denkst, das ist ein unangenehmer Moment, der kann nicht laufen. Und das zeigt mir so viel von Kirche. Der Mann hängt in den Seil. Und ich finde das so spannend. Dort passiert eigentlich Kirchendynamik. Weil der Mann hängt in den Seil. Jesus schaut ihn an und sagt, ich vergib dir und noch heilt er. Und spannend ist, wenn man das liest, warum vergibt er? Das heisst, als Jesus ihren Glauben sah, hat er ihm vergeben und ihm geheilt. Und das ist so total auch wieder so ein Gottesbild, das so umkehrt. Wenn man denkt, ich muss ja glauben, ich muss ja machen. Und es gibt Momente im Leben, wo du nicht mehr kannst glauben. Und es gibt Bereiche in deinem Leben, wo du vielleicht noch nie in deinem Leben je Glauben aufgebracht hast. Und darum brauchen wir doch Kirche und Community. Weil es Menschen gibt, die für mich glauben können. Weil ich sage, ich kann nicht glauben. Ich habe schon zu viel erlebt und zu viel nicht erlebt im Thema Heilung. Und nebenan ist jemand, der sagt, ich kann glauben. Immer noch, dass Gott für dich heilt, dich heilt und ich möchte für dich beten. Das ist doch zutiefst Community und Kirche, die wir brauchen. Wir brauchen doch nicht noch 200 mehr Predigten. Das ist doch auch manchmal anstrengend. So Typen wie ich, die labern und man denkt, kann er nicht hören, können nicht über die lustigen zwei Tourgauer kommen. Wir brauchen manchmal auch nicht mehr Worship. Ich will niemandem zu nahe treten, aber wir brauchen einfach mehr Community, wo wir zutiefst zusammen einen Raum bilden, einen Resonanzkörper, wo Gott kann reinkommen und resonieren in unserem Herzen. Wir erleben gemeinsam, wie Gott da ist. Und nicht, wir tun uns noch mehr belabern und mehr bespassen. Sondern wir brauchen Gott, der kommt mit seinem Geist auch jetzt. Das ist doch zutiefst Sehnsucht. Und sonst müssen wir aufhören, in diesen Reihen sitzen. Also wenn wir aufhören, Gott im Miteinander leben, wenn wir aufhören, einander empowern, wenn wir aufhören, einander in uns den Glauben zu wecken, weil ich für dich glaube und du für mich, dann brauchen wir einander nicht mehr. Aber das ist der tiefste Punkt, wo wir füreinander geschaffen sind. Gott sagt, als er, als ich den Glauben da oben gesehen habe, habe ich dem Mann etwas Gutes tun. Als er den Glauben von euch gesehen hat, hat er dort hinten in der Reihe jemanden geheilt. Als er den Glauben von dem Sektor gesehen hat, hat er gesagt, möchte ich da einen Aufbruch schenken in dem Quartier in Chur. Das sind doch die Dynamiken, die Gott sich dann auch sehnt. Dass wir Glauben zusammenlegen. So Glaubenshäufe machen und fremd glauben. Und das ist die Dynamik, die es zutiefst Kirche braucht. Und der Mann hängt in den Seil und es gibt drei Sachen, die mich faszinieren bei dieser Geschichte, weil er in den Seil hängt. Das erste ist, es zeigt die Abhängigkeit, die wir haben vom Miteinander. Wir brauchen einander. Wenn du nicht mehr kannst stehen und laufen, wir brauchen einander. Und ich glaube auch, dass die Zeit uns zeigt, wir brauchen einander. Wir können nicht nur am Bildschirm miteinander korrespondieren. Wir können auch nicht einfach einsam irgendwo ein bisschen Glauben leben. Wir brauchen in einer Form Community, die in uns Glauben weckt und Glauben fördert. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn du in den Seil hängst, weil du sagst, ich weiss nicht, was mit meinem Leben hingeht, mit meiner Beziehung, mit meinem Job, mit meinem Hobby, mit mir als Person. Ich komme nicht mehr daraus, wer ich bin. Dort ist es eigentlich das Beste, dass du in den Seil hängst, weil es ist die Richtung, jetzt auch in dieser Geschichte, es ist die Richtung vor die Füße von Jesus. Und ich hoffe und wünsche mir, dass uns die kleinen und grossen Krisen ganz neu so vor die Füße von Jesus treiben. Dass du deine Sehnsucht nicht an eine Kirche hängst oder an einen Stuhl oder an einen Hotdog oder irgendetwas. Sondern dass du deine Sehnsucht ganz neu an Gott hängst und sagst, ich möchte dir begegnen. Und darum ist Kirche ein Teil davon, weil es allein manchmal auch sehr einsam ist, mit Gott unterwegs ist. Und ich möchte Menschen, die mir helfen, mich empowern, mich ermutigen. Ich glaube, das ist die tiefste Grundlage, die Kirche haben kann. Eine Gemeinschaft von Menschen, die sich ermutigen, auch ermahnt, empowern, sich immer wieder neu an den Jesus anzuhängen. Und das ein Leben lang. Und das ist, wie du in den Seil hängst, merkst du einfach, ich bin abhängig von denen, die mich tragen. Und es geht aber in Richtung Füße von Jesus, wo ich eigentlich hin will, immer wieder. Und das Dritte ist, es ist der Moment kurz vor einem grossen Wunder. Das ist dort passiert. Und ich glaube auch, dass die grossen Zerbrüche in unserem Leben, wenn du merkst, mein Herz zerbricht, passt, das sind die Momente, wo Gott sich dir zeigen kann. Das sind die Momente, wo Gott sagt, jetzt kann ich reinkommen. Weil jetzt sind deine Mauern da mal abbröckelt, jetzt hast du all deine Schutzmechanismen weg, jetzt sind auch die komischen Gottesbilder, die du von mir hast, vielleicht zerbröckelt. Jetzt möchte ich dir ganz neu begegnen. Ich möchte dir eine Minute geben, wo du einfach betest für dich und sagst, hey Gott, ich brauche ein Wunder. Dort in dem Bereich, wo du sagst, ich brauche verzweifelt ein Wunder, dass du jetzt einfach sagst, Jesus, der Gott oder Heiliger Geist, komm du und offenbare du dich in meinem Leben mit einem Wunder, in deinen eigenen Worten. Einfach ein Bereich von deinem Leben, wo du sagst, da bräuchte ich jetzt so Spirit von oben. Und bitte, einfach eine Minute für dich.
Heiliger Geist, wir laden dich ein, dir Wunder zu tun. Da sind so viele sehnsüchtige Gebete. Und weißt, ohne dich ist Spiele langweilig, wirklich. Das ist jetzt einfach nur Euphorie, die wir selber erzeugen können. Was wir brauchen, ist zutiefst einfach dein Besuch, die Begegnung mit deiner Kraft, mit deiner Macht. Und ich bitte dich, dass du in unsere Zerbrochenheit hineinkommst und Wunder tust und dass wir einander dir wieder erzählen können. Dass unser Glaube geweckt wird und wir noch mehr Sehnsucht nach dir bekommen. Komm, du Geist Gottes, und beweg du all die Bereiche, die jetzt Menschen dir angegeben haben. Komm du mit deiner Kraft und tu du Wunder. Und die Frage ist, in so Zeiten, wo man vielleicht im Nebel stehen, ich kenne jetzt Nebel sehr gut, ich bin im Zürich Unterland, das ist eine neue Erfahrung, da sieht man nicht mehr weit. In so Umbruchzeiten, wo man drin steht, wir stehen in einer massiven Umbruchzeit. Also Corona ist nicht Krise. Corona ist ein Katalysator für alles, was schon angestoßen worden ist. Menschen, die neu denken, eine Gesellschaft, die sich wandelt. Ganz viele Aspekte, wo man das sieht, zum Beispiel von einer, ich rede immer von dieser Schamgesellschaft. Wir sind so schuldbehaftet gewesen. Und wir haben uns auch ein bisschen, wir haben auch ein Stück weit versagt als Christen, weil wir uns total auf einen Jesus und ein Kreuz und einen Himmel eingeschossen haben. Das war manchmal unsere einzige Botschaft. Und da müsst ihr jetzt nicht nervös werden. Das ist alles noch wahr. Aber es ist einseitig. Weil Jesus ist nicht nur für Schuldvergebung am Kreuz gestorben, sondern auch für ganz andere Dynamiken. Er hatte ein viel, viel grösseres Bild gehabt. Und weil wir das immer so einseitig bringen, da zerbricht uns manchmal unsere ganze Botschaft, die wir haben. Er ist eben nicht nur ein Waymaker, der einen Weg macht. Er ist der Weg. Ich bin der Weg. Er ist nicht nur ein bisschen Wahrheit und eine gute Alternativphilosophie, wo man auch noch ein bisschen nebendran geniessen kann und sonst noch das Leben leben. Sondern er sagt, ich bin die Wahrheit. Und das ist das Krasse, dass Wahrheit ist eine Person. Das fasziniert mich so tief. Die Wahrheit ist eine Person, nicht ein Dogmenkatalog, den man nachleben muss. Wahrheit ist die tiefste Person, wo wir aufgerufen sind, um eine Beziehung mit dieser Person aufzubauen. Und an seiner Hand den Weg zu laufen, den er vorspurt. Das ist das ganze Geheimnis. Und das ist so faszinierend. Und das hat nicht nur mit dem Kreuz zu tun. Wenn ich frage, was ist das Evangelium, dann würden all die Frommen immer sagen, ja, Kreuz und Himmel und Ewigkeit. Und das ist alles wahr, aber es ist so einseitig. Weil Jesus hat das Wort Evangelium, griechisch, schon gebraucht, wo es noch gar kein Kreuz gegeben hat. Das muss man sich einmal auf die Zunge zergehen lassen. Wo er die 72 ausgesendet hat, oder die 12, hat er gesagt, bringen Sie Evangelium, das Evangelium, bringen die gute Botschaft. Und es hat noch gar kein Kreuz gegeben, es ist noch gar kein Jesus gestorben. Was ist denn um Himmels Willen das Evangelium? Es ist viel grösser. Es hat eine Dynamik von, bringen das Reich von Gott. Wenn ihr geht, ist das Reich von Gott angebrochen. Wenn ihr geht, esset und trinkt mit den Menschen. Das, was wir jetzt endlich zickt haben in der Corona-Zeit, über den Nachbarhag raus. Essen und trinken mit den Menschen. Bringt den Frieden. Wenn der Frieden bleibt, dann bleibt. Wenn er nicht bleibt, geht wieder. Bringt Versöhnung, 2. Korinther. Bringt als Botschafter, trägt Versöhnung raus in die Welt. Er hat vom himmlischen Vater geredet. Treiben Dämonen aus, machen Wunder. Das sind alles Dynamiken von dem Reich von Gott, das sich ausbreiten soll. Es geht nicht darum, dass du raussäckelst die ganze Zeit und dann sagst, du brauchst Vergebung. Das verstehen die Leute in einer Schamgesellschaft schon gar nicht mehr. Viele Junge da sind total schamprägt. Das heisst, wir schauen Social Media und die ganze Zeit sehen wir überall so die schönen Bilder und merken einfach, mit meinem Leben matcht es nicht, weil bei mir sehe ich als einziges Backstage. Und wir kommen in einen Vergleichsrausch rein und merken, ich komme an das nicht an. Und du lebst in einer permanenten Minderwertigkeit. Du hast nicht das Gefühl, ich mache Fehler. Du hast das Gefühl, zutiefst, ich bin ein Fehler. Und in das hinein ist eben Jesus nicht nur am Kreuz gestorben, um dir zu vergeben. Das verstehst du vielleicht schon gar nicht mehr. Wie der Kanye West, der ist zum Glauben gekommen, hat sein Album rausgehauen, Jesus King, in einem Interview, ein crazy Lifestyle mit Drogeneskapaden, Alkohol und alles, Zeugs und Sachen. Und ein Interviewer in einem Flugzeuginterview fragt ihn, du bereust du eigentlich, was du gelebt hast? Und er sagt, nichts. Ich bereue doch überhaupt nichts von meinem Leben. Alles okay. Aber ich schäme mich zutiefst für wer ich bin. Ich genüge nicht. Und ich bin ein Perfektionist und ich merke, ich genüge nicht. Und ich erlebe, dass Gott perfekt ist und das zieht mich so an. Das ist ein ganz anderes Denken. Und ich merke, da müssen wir als Kirche lernen, eine neue Botschaft bringen. Eben nicht etwas Neues, weil Vergebung nicht mehr funktioniert. Es ist immer noch so, dass wir Vergebung brauchen. Aber der ganze Sündenfall war nicht nur ein Sündenfall, sondern auch ein Schamfall und ein Angstfall. Adam und Eva, das Erste, was passiert ist, sie fangen sich an Schuld zu erweisen, Sünde. Das Zweite ist, sie verstecken sich. Das ist Angst. Sie haben Angst vor Gott. Und das Dritte, was passiert ist, sie wollen sich bedecken. Sie schämen sich. Und wo Christus gestorben ist, hat er eben die Menschen nicht nur vergeben, die Schuldkomponenten, was wir jetzt die ganze Zeit raushauen, seit etwa, ich weiß auch nicht, 200, 300 Jahren, sondern er hat eben auch entschämt und befreit aus Angst. Das ist ein gewaltiger Jesus. Das ist eine Botschaft, die diese Welt muss hören muss. Eben die Botschaft von dieser Versöhnung mit dem Vater. Reingerufen in eine Kindschaft, angenommen, trotz deiner ganzen Fehler und Unfertigkeiten und deiner Minderwertigkeiten, die du im Herzen hast. Und da, glaube ich, ist jetzt Zeit für uns als Kirche zum Aufwachen, um unsere Stimme erheben, in Bereichen, wo man sie vielleicht... Ja, more fire, come on! Um unsere Stimme erheben. Und wenn wir es nicht machen, wird die Ballon rufen. Ja, es sind Steine, glaube ich, da, aber das ist in irgendeiner anderen Bibelstelle. Ich finde das wirklich wichtig, dass wir lernen, was ist eigentlich unsere Botschaft, die wir haben. Ich glaube, dass wenn wir die Hashtags lesen, dann checken wir alles, was wir nicht machen. Hashtag MeToo, Hashtag Black Lives Matter, Hashtag Leave No One Behind. Also das Ganze, wir haben ein Projekt auf Moria, das Camp, das ist von uns geleitet, auch vom Campus aus. Über Gain, das humanitäres Hilfswerk, das wir haben, wo die Tausende von Flüchtlingen angespült sind. Also unter Umständen, weißt du, da müssen wir gar nicht politisch werden. Das hat doch nichts mit Politik zu tun. Wenn es Menschen, wenn es Familien mit Kleinkind anspült am Strand, da müssen wir doch nicht politisch werden. Da musst du doch einfach Menschen helfen. Nachher kann die Politiker entscheiden, dürfen die bleiben, müssen die gehen, das ist nicht unser Ding. Aber wir müssen doch helfen, in die Not hinein. Weil wir haben eine Botschaft und Christen schweigen die ganze Zeit bei so Zeug. Weil wir einfach nur sagen, die in den Himmel bringen. Das ist doch so einseitig, es ist wahr, aber es ist so einseitig. Und dann kommen, ich glaube, die Stimmen werden laut, auch die Greta mit der Umwelt, weil wir einen Auftrag haben. Der erste Auftrag der Christen ist nicht in den Himmel bringen, der erste Auftrag ist, bewahren die Schöpfung. Und weil wir es nicht machen, müssen andere laut werden mit Hashtags. Dann kommt Jesus rein mit einer Dynamik von der Gleichheit, die mich flasht. Also wenn ihr den Galater schon mal gelesen. Galater 3,28, da nimmt der Paulus das auf, was Jesus gelebt hat. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Er hat das geht nicht in Gender rein, keine Angst. Er hat einfach die Ungleichgewicht, die Ungerechtigkeit, die ja schreiend ist. Ich weiß nicht, ich habe eine Zahl gelesen. 54 Millionen Mädchen in Indien abtrieben, weil es Mädchen sind. Ich meine, da muss man doch anfangen, nachdenken, was falsch ist mit dem Planet. Irgendwie 80'000 prostituierte Frauen, die für Männer wegen Sex anheben in Deutschland. All die Zahlen, was läuft bei uns falsch? Frauen, die nicht in Leitungspositionen reinkommen, weil Männer männliche Systeme bedienen und das Gefühl haben, Frauen wollen gar nicht. Es ist doch total was falsch. Ihr merkt es, wenn ihr älter werdet, dann schon auch noch. Es ist besser, wenn ihr es früher lernt. Wenn man jung ist, denkt man, ist doch alles gut. Und dann merkt man plötzlich, nein, da ist eine Ungerechtigkeit, Mann und Frau. Wieso müssen heute Dunkelhäutige laut werden, weil sie ungerecht behandelt werden? Da müssen doch wir Weissen gar nicht mitreden, ob man jetzt noch Mohrenkopf darf sagen oder nicht. Das ist doch einfach nicht unser Thema. Das sind doch die mit dieser Hautfarbe, die sagen, hey, es gibt mir jetzt mal einen Stich und da muss ich doch einfach mal die Schnüre halten und hören. Und Jesus hat das vor 2000 Jahren aufgehoben und gesagt, jetzt vor Gott, wenn ihr vor Gott steht, ist alles, da gibt es die Unterschiede nicht mehr. Wir heben die auf. Ich schaue euch alle gleich an. Nicht gleichartig, aber gleichwertig. Und wir Christen haben es einfach nicht geschafft, 2000 Jahre lang die Schnüre aufzumachen und irgendwo ein Statement zu setzen. Und da kommen alle jetzt die für mich prophetischen Stimmen, die sagen, jetzt muss Gerechtigkeit sein. Jetzt muss Gerechtigkeit sein. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit, wo wir als Kirche sagen können, wir fangen da wieder an mitzurufen. Wir fangen wieder an mitzurufen, die Themen bedienen. Nicht, wir reden nicht mehr über das Kreuz. Nicht, wir reden nicht mehr über die Ewigkeit. Aber wir reden auch über die Sachen, die Jesus hineingetragen hat. Vor 2000 Jahren. Und wir haben es 2000 Jahre in vielen Bereichen einfach nur verpennt. Massiv verpennt. Und ich glaube, jetzt sagt Gott, das ist once in a century. Chance für euch als Kirche, euch neu aufzustellen und zu einer Stimme zu werden in einer Gesellschaft, die anders lebt. Zu einem Hoffnungsfeuer, zu einem Leuchtturm in dieser Gesellschaft, die sagt, ich trage das ganze Evangelium raus. Nicht nur mein Lieblingspart, sondern das ganze Evangelium. Ich trage das ganze Evangelium raus. Das hat mit der Dynamik zu tun, die Jesus vor 2000 Jahren angestoßen hat und wo wir immer wieder arbeiten, um die einfach zu ignorieren. Ich möchte mit dieser Geschichte enden, wo der Francis Chan bei uns, das ist ein amerikanischer Pastor, hat da, wir haben so einen Online-Explo gemacht, eine Konferenz, und dann hat er die Geschichte von Johannes 15 erzählt, vom Weinstock, und hat gesagt, er hat das Gefühl, dass jetzt Zeit ist, dass der Weinstock beschnitten wird. So das Bild von der Kirche. Und aber auch vielleicht, dass du persönlich beschnitten wirst. Er sagt, ich beschneide euch. Das kann wehtun, aber das Ziel ist, dass euer Leben, wieder Leben, Frucht bringt, mehr Leben bringt. Darum möchte ich euch liebevoll beschneiden. Ich habe eine Weinbauerntochter geheiratet und früher hat sie immer geheißen, sie war 16 und ich ein paar Jahre älter, als wir uns kennengelernt haben. Und immer, wenn sie am Samstag sehen wollte, hat sie geheißen, kannst du sie so sehen, aber sie ist am Arbeiten. Und dann durfte ich einmal auch in Reben arbeiten. Darum habe ich, ich komme nicht raus bei Reben, aber ein paar Sachen habe ich verstanden. Nämlich, wenn du die Reben einfach lässt, dann kann die ein riesiges Buschwerk produzieren, sieht lässig aus wie ein Bäumchen und die hat dann ganz viel Trauben dran. Aber das ist nicht das, was du willst, weil dann geht der Saft in die Blätter und die Power, das Leben, das es produzieren kann, geht in zig viel, so Trübli. Aber du hast dann nicht die saftigen Böllen, die du willst. Darum musst du die Blätter abschneiden. Und darum gehst du ein paar Trauben abschneiden, dass die nur noch so viel hängen und alles Saft dort hineingeht. Und das ist für mich so ein Bild, dass ich das Gefühl habe, ist es möglich, dass wir mit unseren Kirchen oder manchmal auch mit unserem Privatleben den Saft ins Falsche hinein flüssen lassen haben. Dass wir irgendetwas pompös beeindrucken, das Blattwerk produzieren. Und ganz viele Trauben, wo du sagst, wow, haben die viele Trauben. Aber es ist keine Power in diesen einzelnen Trauben drin, wo du sagst, das ist eine gute Rebe, das ist eine gute Traube. Und ich glaube, dass Gott jetzt durch die Reihe geht, in Europa, auf der Welt, vielleicht eben in der Kirche, dürfen ihr als Kirchenleitungsteam hören, oder ihr auch privat, für euch persönlich, wo Gott sagt, hey, wo bist du dran, einfach mich zu beeindrucken mit dem Blattwerk, das du produzierst? Wo produzierst du beeindruckende Sachen? Aber glaub mir, ich bin nicht beeindruckt. Ich will, dass du Frucht bringst. Viel Frucht. Und darum möchte ich ein paar Sachen abschneiden und sagen, die brauchst du nicht mehr. Die brauchst du nicht mehr in der Zukunft. Du hast es gern gehabt. Vielleicht haben es andere sogar gefeiert. Aber die brauchst du nicht mehr. Und es ist so eine Chance, jetzt die Zeit zu nehmen, die wir hatten, von den letzten Monaten, und zu sagen, ein paar Sachen, mit denen will ich nicht in Zukunft laufen. Ich lasse dich einfach von Gott beschneiden. Vielleicht ist es ein Lieblingsblättchen, wo immer so, es ist so rot, rot-gelb, so ein Lieblingsblättchen, wo ich hatte mega gern gehabt. Ist auch ein recht grosses noch. Und Gott sagt, ja, aber es ist keine Frucht, die ich auch produzieren will. Ich möchte das in deinem Leben abschneiden. Irgendeine Angewohnheit oder eine Eigenheit oder eine Unart. Gott sagt, das brauchst du nicht mehr in Zukunft. Oder als Kirche, wo wir sagen, die meiste Energie ist da reingeflossen, aber wir realisieren eigentlich, wir wollen gar nicht alle Energie in das investieren, sondern wir möchten eigentlich Menschen empowern, wieder mehr dort zu leben, wo sie sind, dass sie können Christus raustragen und das volle Evangelium raustragen, dass Menschen sehen, wow, da ist ein Jesus gekommen, der eine Weltrevolution angezettelt hat und ein neues Denken. Bist du bereit, so einen neuen Weg zu gehen? Der letzte Psalm, und ich möchte zeigen, ist der Psalm 32,8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen. Er ist eben der Waymaker. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, wo du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das heisst auch, ich will mit meinen Augen über dir wachen. Und meine Augen ruhen auf dir. Ich sehe dich, mein Kind. Ich sehe dich. Ich sehe deine Tränen, ich sehe deinen Schmerz. ich sehe deine Einsamkeit, ich sehe deine Sehnsucht nach einem Partner, ich sehe deine Sehnsucht nach dem Partner, den du jetzt hast, dass ihr euch wieder neu begegnet. Ich sehe deine Sehnsucht nach einer ganz neuen Erfüllung im Leben. Ich sehe das. Meine Augen ruhen ja auf dir. Vertrau mir. Folg du mir nach. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen. Ich will dich leiten. Und meine Frage, wir gehen jetzt in eine kurze Zeit von der Anbetung noch, ist an dich einfach, hey, bist du bereit, die Hand zu nehmen von Gott, die er dir entgegenstreckt, und mit dem durch das Meer durchzugehen, wo du vielleicht lieber wegbeten wirst, bist du bereit, zu sagen, ich komme mit. Ich komme mit, ich bete für das Wunder in meinem Leben, aber ich mache diesen Schritt, den nächsten Schritt auf dem Weg, wo Gott mir anhebt. Bist du bereit, dich zu leiten lassen von dem gigantischen Waymaker?